Nee, super, Daniel, dass das geklappt hat. Also wir kennen uns natürlich schon sehr, sehr lange. Schon seit dem ersten Semester an der Uni haben wir zusammen studiert. Und du bist auch einer der wenigen, würde man auch nicht denken, ja, wir sind ja ganz viele eigentlich BWLer und Leute, die für Wirtschaft investieren, einer der wenigen, der wirklich auch aktiv in Aktien investiert. Ja, bist auch unternehmerisch tätig, aber machst das auch schon sehr, sehr lang. Klar, noch ein paar andere, aber ganz viele bei uns machen das auch nicht und haben immer noch ja, das Bargeld irgendwie auf dem Konto oder auch nicht. Ja, und haben sich einen teuren MBA gekauft. Aber sonst erzähl doch mal so ein bisschen in deinen Worten, was genau, wer du bist, was du ein bisschen gemacht hast, ein bisschen vom Werdegang und dann können wir ein bisschen so Investitionsstrategie und Aktien danach gehen.
Ja, gerne. Kann ich ja mal ein bisschen ausholen. Also ich bin Daniel Müller. Ich bin ursprünglich aus Deutschland, zwischenzeitlich aber in der Schweiz wohnhaft. Ich habe, ja, ich denke mal so mit 16 oder so eigentlich angefangen, so ein Grundinteresse an Volkswirtschaften, Märkten zu entwickeln. Ich glaube, so ganz am Anfang hat mich mein Papa mal mitgeholt auf so Hauptversammlungen von der Deutschen Telekom, damals zu Ron-Sommer-Zeiten und haben mit so Kärtchen abgestimmt. Und das fand ich eigentlich damals schon ganz interessant. Vielleicht kurz zum Werdegang. Ich habe Banking and Finance an der HSG studiert, im Bachelor mit ihr zusammen, auch schon eine Weile her. Habe dann eine Zeit im Investment Banking gearbeitet, zunächst im Corporate Finance in Zürich und dann später im Sales and Trading in London bei einer britischen Bank. Dann habe ich so ein bisschen die Seiten gewechselt und einige Direktinvestitionen gemacht, manchmal sogar mit Fremdkapital, insbesondere im Gesundheitsbereich und E-Commerce. Habe das auch teilweise operativ mit betreut und zwischenzeitlich aber größtenteils verkauft. Die letzten Jahre habe ich so ein bisschen die Erträge davon, aber auch verteilt in Wertschriften, aber auch in Wohn- und Gewerbeimmobilien gesteckt.
Genau, also vielleicht das Daniel so wahrscheinlich so von meinen Freunden, der es insgesamt so mit so am besten macht, weil er eigentlich in die drei Sachen irgendwie investiert hat, wo man irgendwie skalieren kann, ne? Unternehmerisch tätig, Immobilien hast du was gemacht und Aktien und plus du wohnst noch in der Schweiz, wo die Lebenshaltungskosten zwar hoch sind, aber wenn man es clever ist, natürlich man auch nicht so viel Steuern zahlt und da auch dann ordentlich was übrig bleibt, ne?
Ja, ich denke, da habe ich hier es ganz gut getroffen. Wir haben damals, als wir gegründet haben, ja, wie auf dem Reißbrett eigentlich die Kantone angeschaut, die unterschiedliche Steuersätze haben. Und es ist ja nicht nur die Kantone, sondern auch die Gemeinden innerhalb der Kantone haben ja nochmal unterschiedliche Steuerfüß, heißt es hier. Sprich, da kann man auch optimieren und eigentlich so ein bisschen rechnen. Ja, Lebenshaltungskosten, Miete oder Immobilienpreise gegenüber steuerliche Ersparnisse. Klar, bei mir war es jetzt auch noch so, ich habe vor 5 Jahren noch Promotionsstudium an der ETH begonnen. Daher war die Distanz zu Zürich auch noch wichtig für mich so als Standort. Meine Frau arbeitet auch in Zürich. Und von daher war so die Region, wo wohnen, noch relevant. Wir haben uns dann für den Kanton Schwyz in der Gemeinde Marchhöfe entschieden.
Ja, ich habe letztlich, da warst du ja in Schindellegi, da habe ich gelesen, die hatten mal relativ hohe Steuern, dann kam der Kühne dorthin und dann haben sie so einen Deal gemacht, dann haben sie so viel Geld verdient, dass sie irgendwie Steuern für alle senken konnten und seitdem ist es so ein Tax Haven, ne? So ein
bisschen. Ja, aber man sieht noch von der Familie Kühne, die wohnen noch in Schindellegi, man sieht das bei den großen Häusern auf dem Briefkasten. Mhm. Das gibt es immer
noch. Aber jetzt mal, was zahlt man jetzt im Verhältnis so zu Deutschland oder so, wenn man sagt, auf Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen, was ist so der insgesamte Steuersatz, weil manchmal ist ja auch in den USA, das gibt ja dann immer eine regionale Steuer und so, aber was ist so die Total-Steuerlast, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich 100.000 Franken Einkommen habe vom Arbeit? Kann man das so pauschal sagen? Oder gibt's
ist schon schwierig, pauschal zu sagen. Nee, kann man nicht pauschal sagen, weil es eben ja noch die Vermögenssteuer gibt. Anders als in Deutschland zahlt das Individuum und auch Unternehmen eine kleine, aber doch schon relevante Steuer auf eben alles, was
Vermögen. Aber wenn man das jetzt mal wegtun, ja, wenn man sagt, man ist irgendwie 30, man hat wahrscheinlich jetzt noch nicht so das Riesenvermögen, was da irgendwie relevant ist. Ja, und die ist auch sehr, sehr gering. Ja, also wenn man jetzt hier sagt, oh, die Schweiz hat Vermögensteuer, ne? Wenn hier irgendjemand von der SPD zuhört, dann sagen sie, ja, die Schweiz haben es auch. Darf aber nicht vergessen, die ist sehr gering und insgesamt
die Steuer. Nee, da ist natürlich schon die Steuerquote sehr gering. Also ich kann mich erinnern, wenn jemand, ich sag mal so 80, 90, 100.000 Franken Einkommen hat, Und das kann man am besten ablesen an den Quellensteuersätzen. Mhm. Wenn man noch keine Steuererklärung macht, ist man irgendwie so mit 15-16% auch durch. Oder das ist schon eine sehr, sehr angenehme Situation. Bei größeren Vermögen inklusive Vermögenssteuern ist man dann aber auch mal irgendwie so bei 30% im Kanton Schwyz. Und gerne auch mal nördlich der 40%, beispielsweise in Bern oder in den französischen.
Aber so 15% ist ja gerade, also ich sage so bei mir im Nachhinein, also auch alles glücklich, aber so Schweiz, so direkt nach der Uni wäre schon gut gewesen, vielleicht auch dort zu bleiben, so von der Sache. Vielleicht jetzt, so irgendwann mit Kindern.
Die Pause noch, Philipp.
Jetzt mit Kindern ist vielleicht irgendwie anders, wenn man dann so mehr Ausgaben hat und so. Man will irgendwie mal, weiß nicht, Kinderbetreuung und Baby und so. Da ist ja schwieriger dann zu sparen, als wenn man irgendwie allein ist oder irgendwie so Double Income, No Kids. Weil dafür ist die Schweiz wahrscheinlich schon so das beste Land der Welt, wenn man halt auch mit den Schweizern irgendwie so klarkommt. Ne? Du sprichst Schweizerdeutsch und so. Aber es ist halt auch, es ist Ausland, das muss man halt schon wissen als Deutscher. Das ist mir da auch im Studium bewusst geworden und was vielen vielleicht nicht so klar ist. Ja? Aber gerade so Zürich ist auch nochmal anders, als wenn man jetzt irgendwie wahrscheinlich in Chur oder so in der Schweizer Provinz da irgendwie ist. Oder gerade die, das Umfeld von Zürich ist ja schon sehr international. Ne? Also auch da diese, ähnlich wie Münchner Süden, da wohnen dann auch viele irgendwie Expats und sowas und man hat da so seine eigene Welt. Ne? Okay, aber gehen wir mal so ein bisschen, vielleicht was für die Leute am meisten interessant ist, so dein Investitionsstil bei Aktien. Wir haben ja auch schon mal, ich habe ja schon mit einem anderen Freund drüber geredet, der Freddy, der hatte eigentlich nur 5 Aktien, glaube ich, oder 6, aber die immer sehr hoch gewichtet gehabt. Hat Glück gehabt oder auch natürlich auch ein bisschen Fähigkeiten, dass es die richtigen waren, weil er im Digitalsektor gearbeitet hat. Du bist ein bisschen breiter aufgestellt. Und sag du mal so ein bisschen so generell, wie viele Aktien du hast, wie du gewichtest und wie du vielleicht so auf neue Ideen, also ganz grob, und was muss passieren, dass du eine Aktie kaufst, so doof gesagt.
Okay. Also ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, wie viel unterschiedliche Aktien ich habe. Ich glaube, es sind aber über 100.
Ich weiß auch nicht, aber sind es 50 oder 500 oder
10? Nee, ich denke, es sind schon über 100 Titel. Ich denke vielleicht so ein bisschen perspektivisch, ich habe sehr moderate Erwartungen an inflationsbereinigte Rendite. Also sprich nach Steuer, Spesen, Verwaltungskosten rechne ich sowas wie vielleicht 2,5% pro Jahr bei einem gut diversifizierten, nicht getimten Portfolio. Wenn es mehr Rendite ist, und ich glaube, du hast mal im Video auch hingewiesen auf diese Trinity Study, da gab es ja einige Untersuchungen, da sind vielleicht so die Obergrenzen so bei 8%. Das nehme ich natürlich auch sehr gerne, wenn sich dann so erwirtschaftet. Aber für mich der konservative Wert ist eigentlich so um die 2,5%. Und vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf
zurück. Das ist aber, glaube ich, mit Aktien schon, also real. Also ich rechne so ein bisschen eigentlich so 3,3, dass man sagt, also finanzielle Unabhängigkeit, dass man sagt, so Faktor 30 von seinen jährlichen Ausgaben. Ich glaube, das kann man schon damit machen. Viele rechnen mit 20, das finde ich ein bisschen zu aggressiv. Aber ja, irgendwie 30, vor allem wenn man auch in Aktien und Immobilien investiert, sollte das schon machbar sein, wenn man keine hohe Anleihenquote hat. Aber klar, wenn man sich das den Luxus leisten kann oder ein bisschen konservativ, ist natürlich auch nicht schlecht.
Genau. Und ich sehe so den Beitrag, den ich als Privatinvestor leisten kann, ist weniger im Picking der Titel, sondern mehr, ich sag mal, dass ich die Kosten möglichst niedrig halte, dass ich aktiv gemanagte Fonds vermeide, auch das eigene Handeln so gut wie es geht auf Minimum reduziere und bei der Auswahl der Broker und Banken ja möglichst keine Advisory Fees bezahle, wie das bei den Privatbanken
eigentlich. Welche Broker nutzt du? Interactive Broker, Swissquote?
Genau, Consors habe ich noch und auch noch ein, zwei Geschäftsbeziehungen zu Privatbanken.
Okay. Aber die Links zu den Brokern findet ihr auch dann im Video übrigens, wenn es jemand noch nicht hat oder interessiert. Oder ich habe auch Videos zu denen jeweils gehabt. Also Swissquote nutze ich natürlich nicht, aber die anderen beiden, Consors Banks, bei mir Hausbank, Interactive Brokers, so eigentlich so der weltbeste Broker, wo du alles machen kannst, richtet sich halt so ein bisschen so an Profis eigentlich. Ne? Also für einen Einsteiger ist das nichts.
Mit mäßigem Frontend, also da die UX ist sehr, sehr bescheiden.
Ja.
Aber gut. Sonst versuche ich möglichst wenig Fonds zu halten und ich sage grundsätzlich eigentlich keine strukturierten Produkte, wenn das irgendwie wie machbar ist. Ein Thema, mit dem ich mich aber schon sehr beschäftige, ist Diversifikation. Das geht so ein bisschen Richtung welche Titel und auch Leverage. Dazu vielleicht später mehr. Zunächst mal, wenn wir über Diversifikation sprechen, das ist halt schon mehr, wie jetzt irgendwie sagen, ich habe jetzt 5 verschiedene Aktien, kaufe vielleicht irgendwann mal noch eine Anleihe, ein bisschen Gold, sondern jetzt mal, wenn wir mal zuerst die Aktie nehmen, du kannst diversifizieren hinsichtlich Branchen, der Größe der Unternehmen, was der Heimatmarkt von der Firma ist, in welcher Währung sowohl die Aktie gehandelt wird, als auch die Umsätze erwirtschaftet werden, Exposure zum Weltmarkt, Konjunkturabhängigkeit, Sachen wie Robustheit oder Umbruchgefahr für das bestehende Geschäftsmodell, Rivalität ist ja auch irgendwie messbar.
Das wird ja dann schon sehr schnell komplex, sagen Sie, das als
Privatanleger zu machen. Das denke ich schon, aber es ist, wenn du überlegst, das ist ja nicht eine Übung, die du jeden Monat machen musst, sondern das reicht ja, wenn du die alle paar Jahre mal durchschaust, wo dir noch was fehlt, weil am Anfang ist ja relativ einfach, wenn du keinen Titel hast, kannst du ja fast frei wählen. Aber in so einem Zeitraum von 30 Jahren merkt man dann ja schon, ob man vielleicht etwas stark in Tech investiert ist oder zu sehr in jetzt den Heimatmarkt oder dann doch nur kleine oder nur große Firmen hat. Und die Realität aber sieht so aus, dass die meisten Privatanleger eben genau in so einer Bias verfallen. Und viele der genannten Diversifikationen oder auch Risiken irgendwo scheuen. Und darf dadurch Diversifikationspotenzial liegen lassen. Und ich meine, das geht ja noch weiter, oder? Das sind ja auch noch Vermögensklassen. Wenn du möchtest, kann ich auch noch das ein oder andere zum Thema Leverage sagen.
Das kommen wir dann. Vielleicht Diversifikation finde ich ist ein wichtiges Thema. Du hast auch viele Sachen angesprochen, aber ich glaube, man muss es halt auch, sag ich, für eine Normalperson praktikabel halten. Ja, also ich habe auch, selbst in der Fondsindustrie machen die das nicht so, wie sie es verkaufen. Ja, das ist auch relativ rudimentär. Ich glaube, es ist wichtig, dass man halt möglichst alle Länder global abdeckt, wozu dann auch irgendwie Indien oder China oder Emerging Markets zum Beispiel gehört. Und für mich gibt es eigentlich so, wie du das gesagt hast, es gibt die zyklische und antizyklische und offensive und defensive Aktien. Also ich habe dann zum Beispiel, was ich glaube ich auch nicht schlecht ist für jemanden, dass man dann 2 Depots hat. Ne? Ein Depot für eher so, sagen wir, defensive Value-Aktien, vielleicht Dividendentitel, eine Münchner Rück hast du, glaube ich, da zum Beispiel, und ein anderes Depot, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr handelt oder wo mehr dann so die globalen Wachstumsaktien und Plattformaktien drin sind, um das ein bisschen zu trennen. Ja? Es gibt das ist natürlich immer so viel Mischbereich. Ja, Apple würde vielleicht irgendwie in beide Aktienpötte sogar passen, aber ich glaube, das sind so die 2 ganz großen Gruppen von Aktien, die oft, manchmal gibt es ja auch so Tage, wo dann irgendwie Wachstumsaktien +2 machen und Defensive -1 und umgekehrt. Ne?
Ja, ich schaue gar nicht so häufig in meine Portfolien rein.
Das hilft zurzeit.
Ich denke auch nicht so jetzt irgendwie nach, das ist mein offensives und das eher ein defensives Portfolio. Für mich geht es eigentlich mehr, wenn ich neue Titel kaufe, dann, oder wenn jetzt so ein Liquidity-Event ist, irgendwie wenn du eine Firma verkauft hast oder eine Immobilie, war ja bei dir ähnlich vor kurzem, und du sagst, naja, jetzt habe ich eine gewisse Bandbreite, wo ich nochmal investieren kann, und du merkst, naja, irgendwie ich bin vielleicht in Märkten, wo jetzt politisches Risiko herrscht, bin ich nicht wahnsinnig gut. Ich würde mal sagen, so der klassische deutsche Investor wird wahrscheinlich wenig Small Caps oder Mid Caps aus Russland, Türkei oder Nigeria halten. Und auch so Gedankengänge, wie wenn man sich überlegt, naja, was ist denn noch wenig wirklich fundamental von dem, was eine Aktie langfristig treibt, unkorreliert zu beispielsweise so eine klassische Aktie wie jetzt BMW oder eine Adidas oder eine Telekom. Und eben, du hast es eben gesagt, die Rückversicherer finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil ich sage, deren Geschäftsmodell hängt halt großenteils davon ab, klar, wie viel Konkurrenz gibt es, aber eben treten große Risikofälle denn ein. Und so eine Swiss Re, eine Münchner Rück oder eine Hannover Re, naja, denen wird es dann gut gehen, wenn eben keine Naturkatastrophen.
Und das hat mit der Weltwirtschaft nichts zu tun.
Ja. Relativ wenig zumindest. Genauso im Inflationsrisiken, eben du hast angesprochen, Immobilien, aber auch da kannst du, ich sag mal, durch REITs zum Beispiel oder Gold oder meinetwegen auch Cryptocurrencies, einfach ganz andere Risiken spielen, für die man ja dann auch vergütet wird, als jetzt irgendwie zu sagen, ich habe ein kleines offensives oder defensives Aktienportfolio.
Und Daniel, wie würdest du nur so rein grob prozentual dein Vermögen so gestreut haben über die verschiedenen Assetklassen? Weil das ist nämlich eine wichtige Frage. Hier geht es ja oft immer so, welche Aktie man kauft. Weil die wichtigste Frage, gerade für die langfristigen Investitionen, ist eigentlich, wie tue ich mein Vermögen auf die verschiedenen Assetklassen verteilen? Und da passieren eigentlich die größten Fehler oder die größten Chancen. Ne? Wie ist es bei dir so ungefähr so?
Schwierig zu sagen, insbesondere wegen der Bewertung von, wenn du jetzt Firmenanteile hast, weil das ja kein liquider Markt, wo es eine Bewertung gibt. Aber ich versuche es mal so zu schätzen. Ich mache mir auch so ein eigenes Excel, wo ich eigentlich die Bewertung, so gut es geht, halt nachführe. Bei den Portfolien ist es einfach. Bei den weniger liquiden Sachen, auch Immobilien, ist es ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, dass die Hälfte von meinem Vermögen tatsächlich in Aktien sind, wobei ich da auch dazu zähle, eben REITs, die ja irgendwo mehr
Immobilien.
Assetclass-Immobilien sind, wie jetzt tatsächlich so die klassische Aktie. Dann 20%, denke ich mal, sind Firmenanteile. Und dann so, ich sag mal 10-12% vielleicht Cryptocurrencies.
Okay, das ist viel, finde ich.
Ist auch wieder, aber ist halt historisch gut gelaufen. Hat ganz gut gepasst vom Timing her. Einfach da habe ich auch Exposure schon runtergefahren zu Zeiten, wo das sich gelohnt hat. Und der Rest, würde ich sagen, Immobilien. Was ich jetzt aber in der Bewertung nicht mit eingeschlossen habe, ist das Eigenheim. Also ich sag mal so vom liquiden, mehr oder weniger Investment, denke ich mal, geht die Verteilung so mehr oder weniger auf. Und der Rest Cash oder sonstige Vermögenswerte.
Okay, sehr gut. Ich glaube, also bis auf Krypto würde ich das auch so ähnlich sehen. Also ich sage ja immer, klar, wenn man natürlich das viel mit Gewinnen hat und vielleicht mit weniger Prozent angefangen hat, aber du warst ja auch nah dran am Thema, ne? In der Schweiz war irgendwie so Crypto Valley und sowas. Also, ja.
Ja, ich hatte einen Teil von meiner Forschung, von der Promotion, ging um Decentralized Entities. Und hatte dann ein Paper dazu geschrieben und hat mich verhältnismäßig früh mit dem Thema 2014, 2015 schon beschäftigt hatte dann damals auch irgendwie Bitcoin gekauft und Ethereum gezeichnet und konnte das auch so ein bisschen mitnehmen dann zu dem Zeitpunkt.
Ich habe da so ein bisschen, das nennt man Buyer Remorse, ich weiß nicht, habe ich glaube immer erzählt, ne? Ich habe mich irgendwie auch ganz früh, weil ich halt viel mit Fintech mich investiert habe, habe so Bitcoin drüber gelesen, fand es ganz spannend, aber habe dann gedacht, so, also als richtig Weltwährung wird es nicht, weil es einfach illegal wird und da war es so Bitcoin, glaube ich, so bei $5 und dann habe ich gedacht, so, kaufst mal 2-3 und dann war ich auf so einer Webseite, wo ich meine Kreditkarte angeben hätte müssen und dann war es mir irgendwie zu dubios und habe abgebrochen, ja. Und dann fand ich das Thema natürlich immer so ein bisschen doof, weil man so ein bisschen Buyer Remorse hat. Man hätte es wahrscheinlich auch bei $100 verkauft oder so, aber weiß ja nicht, ne, aber rein zur Diversifikation können solche Sachen halt Sinn machen, die halt komplett unkorreliert mit dem Markt sind und das ist natürlich immer ganz spannend. Wie siehst du so weiter den Kryptomarkt? So generell schwierig, ne?
Habe ich wirklich keinen Blick drauf. Eben, weil ich weder versuche zu timen, noch irgendwie jetzt speziellen Blick habe. Ich kann vielleicht soweit sagen, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz wohl mit der Krypto-Allokation, die ich habe. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich nichts dazu kaufen.
Okay. Sonst generell, was sind so Aktien, Münchner Rück hast du ja schon angesprochen, was sind schon so Aktien, die du in letzter Zeit gekauft hast und warum?
Also ich mache es eigentlich so, ich gucke, dass ich so einmal im Quartal mich zwinge, was zu kaufen, egal wo der Markt steht, einfach damit ich
einen
Durchschnitt kriege. Und ich führe eine Liste, die habe ich einfach bei mir irgendwo in der Cloud, Google Drive oder Notes, wo ich immer so rausschreibe, was für mich noch als sinnvolle Ideen gelten können. Manchmal lese ich was und so ging es mir jetzt auch vor kurzem. Ich habe vom Fred Wilson von Union Square Ventures habe ich so ein Newsletter abonniert und der hat über Zoom, das gleiche Tool, was wir jetzt auch nutzen, geschrieben gehabt. Das fand ich eigentlich so eine ganz gute Idee. Habe mal geguckt, was gibt es noch für Konkurrenten, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben oder die relativ schnell auf so ein Geschäftsmodell wie Zoom Technologies switchen können. Und da ist mir die kürzlich an der Börse gestartete TeamViewer in den Sinn gekommen.
Die habe ich auch auf der Aktie.
Das waren jetzt, also die zwei Aktien waren jetzt die zwei Sachen, die ich jetzt vor kurzem gekauft habe. Mit unter dem Hintergrund, oder wir reden jetzt ja gerade zu einem Zeitpunkt, wo das Coronavirus sein Unwesen treibt. Und da war die Logik so ein bisschen, ist eine Aktie, die ich noch nicht habe. Tech ist jetzt zwar kein Sektor, der untergewichtet ist, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da übergewichtet bin. TeamViewer ist deutsch, hat auch Europa mehr als Teammarkt. Zoom ist wahrscheinlich US-lastig, international. Zoom ist deutlich größer schon als TeamViewer. Beides relativ neu. Ich sag mal so, Exposure, wenig Informationen vorhanden zu den Firmen, daher auch noch wenigen Portfolien drin. Vielleicht der ein oder andere Fonds wird sich da noch eindecken. Hm. Das deckt sich dann, oder? Das sind neue Risiken, die ich so noch wenig abgebildet habe bisher. Und sowas hat mir dann zugesagt und habe ich dann genommen als Investition. Aber wie gesagt, ich nicht unter der Erwartung, dass sich jetzt die Aktie da verdreifacht oder vervierfacht. Nee. Ich glaube einfach, das kannst du nicht vorhersagen.
Nee. TeamViewer habe ich auch, vor allem, weil es eine der ganz wenigen European Tech Firmen ist. Ja, und es gibt viele Fondsmanager, die können nur in Europa investieren und da gibt es nicht so viele Firmen. Ja, in der USA hast du ja irgendwie 50 oder 100 Cloud-Firmen und so mit so einer wachstumsdynamischen Geschäftsmodell, da gibt es in Europa schon sehr wenige und deswegen habe ich TeamViewer gewonnen. Zoom finde ich auch super. Aber die Aktie war mir halt echt zu teuer. Das war mir irgendwie 20, 30 Mal Sales. Klar, jetzt haben sie so eine Sonderkonjunktur durch Corona, aber ich habe auch zu beiden ein Video gemacht. Das war mir dann doch irgendwie jenseits gut und böse. Vor allem Videokonferenzen, klar, sie sind, glaube ich, so produktiv, vom Produkt das Beste, aber es können ja auch andere. Ja? Es gibt ein Skype, es gibt irgendwie ein
FaceTime. Cisco, Webex oder Chile.
Ja. Genau, und gibt es noch so die Legacy-Player. Okay, was ist eine Aktie, die bei dir komplett schief gegangen ist und was du daraus gelernt hast?
Was ging denn schief? German Pellets. Da habe ich mal eine Anleihe gehabt und die ging nahezu auf null. Das war so ein bisschen, ich sag mal, perspektivisch Szenario-Denken. Das war so zu Beginn, wo so der Nachhaltigkeitsgedanke auch ein bisschen mehr aufkam. Und ich dachte mir, wenn die Ölpreise mal durch die Decke gehen, politische Spannungen, Russland, Gas kommt nimmer, da könnten sich so Pelletsheizungen durchsetzen. Ich bin da auch mal an der Autobahn an so einer Fabrik vorbeigefahren, bin dann abgefahren, habe mir das einfach mal so vom Zaun angeschaut und habe den Geschäftsbericht mal gelesen und so. Das hat für mich eigentlich alles Sinn gemacht, dass die so stark geleveraged waren, habe ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht wahrgenommen, hat sich dann rausgestellt, so super gut war das Geschäftsmodell dann auch nicht. Pelletsheizungen haben sich nicht durchgesetzt. Ja. Geld war ziemlich alles weg.
Und auf der Aktienseite, klar, wir haben jetzt viel Bullenmarkt. Wahrscheinlich fällt jetzt nichts ein. Ist ja auch gut so.
nee, gibt's schon. Ja, weißt du, wenn du eben, ich sag mal, über 100 Titel hältst, ist es illusorisch zu denken, dass da nichts passiert ist. Praktika hatte ich mal. Die ging auch so ziemlich auf null. Habe ich aber gar nicht im Detail jetzt verfolgt, wieso und wieso nicht. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt schaust, ein Hornbach hat sich auch gut entwickelt. Bei Praktika war es halt nicht so. Aber war
das Problem bei Praktika ist, die hatten nicht die eigenen Gebäude oder sowas und dann hast du in der Krise natürlich einen Nachteil oder irgendein Cashflow-Problem. Aber ja.
Aber ja, so ganz so viele Nullläufer.
Nee, muss ja nicht null sein, reicht ja auch mal minus 30 oder sowas. Oder
hab ich jetzt. Ja, da sind sicher auch einige dabei.
Okay, also Zoom TeamViewer, und was sind so deine größten Positionen oder was, wo du sagst, so, das ist so die Aktie, wo ich sage, über die rede ich gern, die habe ich auch stark gewichtet, auf Sicht von 5, 6 Jahren finde ich die super spannend.
Also ich sage dir gleich ein paar Titel, aber nochmal mit dem Disclaimer sozusagen, weder gekauft damals noch jetzt gehalten mit Perspektive, weil ich von der so viel mehr überzeugt bin wie von anderen, sondern eigentlich weiterhin gehalten, auch als große Position deswegen, weil ich halt einfach das Handel vermeide. Mhm. Und wenn du so ein großes Portfolio hast mit vielen unterschiedlichen Titeln, ist es halt auch mal okay, wenn sich eine Aktie verzehnfacht, weil dann ist es halt immer nur noch ein kleiner Teil. Und ja, ich habe ja auch so klassisch, wie das wahrscheinlich in deinen Portfolien auch ist, oder eine Google, eine Tesla, eine Apple. Ich habe zu Schulzeiten Apple-Aktien gekauft. Ich war damals an der HSG, war ich im Mac vor HSG-Vorstand. Und da haben
wir einen gehabt, lustig.
Ja, ja, wir haben so Support gemacht für den E-Mail-Client und irgendwie damals schon großer Mac-Fan gewesen. Und dementsprechend auch so das Geld, das ich halt damals hatte, damals sicher mit einem größeren Anteil im Portfolio da reingesteckt. Was jetzt kürzlich echt gut gelaufen ist, ist AMD. Da hatte ich damals schon eine große Position und die hat sich jetzt ja vermehrfacht. Und ja, und jetzt Einzelexposure.
Wenn warum bist du bei AMD eingestiegen? Weil das ist ja so ein super Zykliker und super volatil. Ne? Also hast du gesagt, ein bisschen gesehen, dass vielleicht Apple die ein bisschen mehr nutzen will? Oder was war der Gedanke, warum hast du das AMD gekauft? Doof gefragt.
Exposure, wirklich okay. Exposure. Das ist ein Markt, sag, wenn du da, sag mal, wenn du Intel, AMD, Nvidia,
gibt es nicht so viele.
Ein paar deutsche Player gibt es ja auch noch, wenn du die kaufst, die paar Chinesen. Ja, ich sag, den Markt kannst du ganz gut abbilden. Mhm. Und dass wir jetzt mehr Devices haben mit CPUs, GPUs, Microcontrollern, Prozessoren, Halbleitertechnologie, glaube ich, ist relativ naheliegend. Dass es ein Wachstumsmarkt ist auch, dass es zyklisch ist auch. Aber ich denke, gehört in jedes Portfolio mit rein, in welcher Gewichtung.
Ja, ist immer so eine Sache. Und du hast ja schon gesagt, du bist ja sehr relativ passiv. Das heißt jetzt so aktuell, Zeiten von Corona, hast du nichts gemacht. Du hast gesagt so, ich nehme mal bei ein paar Sachen, die gut gelaufen sind, mal ein paar Chips raus. Oder was hast du gemacht und wie, also komplett persönliche Meinung, wie siehst du das aktuell?
Also ich nehme nichts raus. Wie gesagt, ich habe jetzt die neuen Investitionen, die ich gemacht habe, waren jetzt eben diese TeamViewer und Zoom-Geschichte. Das war so halt zu Anfang von Corona, als das in China losging. Und wirklich nicht aus wahnsinniger Überzeugung, aber ich sag mal, unter allen schlechten Optionen habe ich dann die genommen.
Die sind ja Weltklasse-Unternehmen, ne? Das war immer die Bewertung. Ne?
So ist es. Und habe jetzt auch nicht vor, irgendwas zu verkaufen. Jetzt meine 10% Korrektur nach so einem Bullenmarkt, ja, ist auch irgendwo, oder es gibt halt so Trigger-Events. Ich meine, wenn du dir anschaust, was macht so eine Bewertung von einer Aktie aus, ist es ja selten, fundamental gesehen, jetzt irgendwie ein Quartalsergebnis, was eine Bewertung so stark steuern sollte. Oder auch mal 2 oder 3 Quartale.
Weil der Markt spielt es halt. Ne?
Wie die Leute auf die Idee kommen, jetzt eine Aktie 10-15% abzustrafen, wegen ja jetzt eingebrochenen Handelsketten. Also ich halte die Reaktion für übertrieben. Ich denke, es ist halt einfach auch viel Gewinnmitnahme. Risk-off, wenn ich jetzt viel Geld rumliegen hätte zum Investieren, würde ich jetzt wahrscheinlich mir auch zunehmend Gedanken machen, wo kannst du wieder kaufen. Aber ich habe heute Morgen gelesen, da waren renommierte Ökonomen, die sprechen von Märkten, die bis zu 30-40% korrigieren werden. Weiß ich nicht. Ich denke immer mehr so in Wahrscheinlichkeitsverteilungen, oder? Mhm. Und da kannst
du auch wichtig. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft als Investor. Haben auch viele in der professionellen Industrie. Das ist immer dieses Schwarz- und Weiß-Denken, ja, und es switcht, ne? Also es gibt auch so Leute, vor 3 Tagen haben die noch gesagt, so, ja, ja, alles Korrektur und 2 Tage später verkaufen sie alles, ja. Also dieses, und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Wahrscheinlichkeiten denkt. Ich bin auch bei dir, das ist eine ganz normale Korrektur. Wahrscheinlich Sanders hat auch nicht geholfen, dass so ein paar Angst haben, dass da vielleicht doch irgendwie was kommt, wenn der Trump nochmal riecht, weil das eher Kandidat wird, ist ja durchaus eine gute Möglichkeit. Und wenn der Trump richtig abkackt, dass er dann doch irgendwie gewinnt, ist ja zumindest für die Märkte ein Szenario, was denkbar ist. Und das ist natürlich schon was große Auswirkungen hätte. Dann kommt noch so der Virus dazu, wo du halt auch, ja, also es gibt ein Armageddon-Szenario. Ja? Also China hat es ja jetzt eingedämmt, aber du weißt es halt nicht von den Zahlen. Ne? Also wenn du sagst, 3% sterben und es kriegen irgendwie alle, dann sind wir halt schon bei Millionen Toten. Ne? Das ist halt dann schon nicht so cool. Ja? Ich glaube auch nicht dran, aber es gibt eine gewisse prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass zu was kommen kann. Ja? Gerade, sag ich mal, dann so in Entwicklungsländern, Ja, aber
ja. Es ist halt so ein bisschen würfeln, oder? Mhm. Ich glaube halt, jetzt dazu sagen, also in US-Dollar oder in Euro gerechnet, wie groß ist der Schaden da und inwiefern sollte man das in Aktien einpreisen? Und ob jetzt da der Wissensstand die letzten 3 Tage sich so vergrößert hat, dass eine Bewegung dann gestern und heute, dass das repräsentativ zur Realität ist, das sehe ich halt einfach nicht so.
Aber es ist halt oft so, der Markt ignoriert irgendwas und plötzlich spielt das. Also ich habe vor allem immer so, ich habe nicht so unbedingt Angst vor Corona, sondern die Reaktion darauf. Ja? Also dass du machst Überreaktionen, die Leute geraten in Panik und dann hast du halt auch schnell mal Übertreibung nach unten, weil ich glaube halt irgendwann wird uns das ganze ETF-Thema mal um die Ohren fliegen und sowas könnte halt dann auch mal sein. Ne? Die Leute werden alle raus aus den Indexwerten und der kauft dann noch so. Und
ja. Das mag schon sein. Ich denke, für alle sehr, sehr langfristig orientierten Investoren, die jetzt ihr investiertes Geld nicht binnen Wochen, Jahren oder Monaten zurück haben müssen, sondern mehr so in Dekaden denken, ist das so ein bisschen irrelevant.
Ja, das stimmt schon. Es ist halt immer die Frage, dass man nochmal einen guten Einstiegspreis bringt. Also ein anderer Freund von uns hat mir auch doch heute geschrieben, so, ja, kann man jetzt schon einsteigen und so, weil das ist das Typische bei einer, der immer so an der Seitenlinie war. Er hat auch in der Schweiz gelebt und hat gesagt, so, ja, ich glaube so, wir sind noch nicht im kompletten Panikmodus, aber du kannst immer eine erste Tranche anfangen und dann, ja, dass man auch nicht das immer so graduell macht. Ja.
Es kommt halt keiner klingeln.
Ja, genau. Und es ist halt immer auch krass mit den Algorithmen, wie schnell es halt immer nach unten geht, aber es gibt halt dann auch so Tage, wo es dann irgendwie +3 geht, weil plötzlich irgendeiner hat einen Impfstoff oder die Raten gehen wieder massiv zurück, oder das Wetter schlägt um und ist halt immer sehr, sehr schwierig. Aber gut. Nee, Daniel, ich will es auch gar nicht so lang werden lassen. War auf jeden Fall, bin ich sehr dankbar, dass du hier ein bisschen Wissen geteilt hast. Können wir auch nochmal wiederholen, vielleicht nochmal zum spezifischeren Thema, weil es ist natürlich immer schwierig von auch, du bist ja ein relativ komplexer Investor, das alles so zusammenzufassen. Aber vielleicht nochmal so Fazit von dir. Ich glaube, du kaufst halt, hast einen positiven Cashflow, kaufst alle 3 Monate eigentlich so Qualitätsaktien, die irgendwie zu dir passen. Aber du sagst so, du schaust wahrscheinlich Bewertungen noch gar nicht so massiv an, sondern so ein bisschen ist ein gutes Unternehmen, die wird es in 10 Jahren noch geben und die halte ich forever, ja. Und das ist, glaube ich, eine gangbare Strategie. So mache ich es auch in einem Depot von mir, das Buy and Hold und Vista, wo ich eigentlich auch nicht verkaufe, es sei denn, plötzlich denke ich, die Firma ist nicht mehr gut oder so. Aber sonst, oder die Bewertung ist astronomische gegangen. Alles, glaube ich, nicht schlecht, gerade in solchen unruhigen Zeiten. Und da gucke ich dann auch gar nicht so rein, wenn sowas passiert. Genau. Nee, cool. Dann vielen Dank. Dann ciao.
Dankeschön. Und schönen Tag dir. Mach's gut.
Ciao. Tschüss.